die Kurse der Kreisjägerschaften zu besuchen, weil da eben die ganzen Reviergänge bei sind. Man hat Ansprechpartner, dafür ist ja zum Beispiel auch ein Landesjagdverband da. Ne? Die Jäger können sich zusammenschließen, gegenseitig unterstützen. Und es ist ja auch nochmal, finde ich, beeindruckend, wie viele Fortbildungen Jäger auch nochmal danach machen in ihrer Freizeit, um sich weiterzubilden. Das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen. Also ein Jäger lernt nie aus.
Aber Frau Frauens, wie, also ich finde 3 Wochen, also es ist alles nachvollziehbar, was Sie sagen, dass wir einfach andere Methoden haben, wo man auch schneller diese Kurse ausführen kann. Trotzdem gerade die Frage auch der Ethik und der Moral, schafft man denn in 3 Wochen tatsächlich auch wirklich diese Fragen zu durchdringen, die sich ein Jäger, eine Jägerin ja dann auch ein Leben lang stellen soll? Das kommt mir jetzt so vor, als sei das tatsächlich ein wirklich sehr schneller innerer Prozess, der dann stattfindet.
Nee, genau. Also es ist sowieso so, man ist ja auch offiziell die ersten 3 Jahre nach dem Jagdschein Jungjäger, ganz offiziell. Das ist auch gut so, weil man am Anfang... Das ist ein bisschen wie in der Fahrprüfung. Man lernt es eigentlich erst nach der Prüfung. So diese ganzen, wie gehe ich wirklich im Revier um? Und da hat man, wir sprechen immer von einem Lehrprinzprinzip, dann hat man jemanden meistens an der Hand, einen sehr erfahrenen Jäger, der einen die ersten Male mitnimmt. Ich meine, man hat ja am Anfang auch gar keine Möglichkeiten rauszugehen. Und bei mir war es ja zum Beispiel mein Bruder, der mir wirklich jeden Schritt gezeigt hat, wodurch man erstmal die Weitgerechtigkeit richtig kennenlernt. Und ich denke, dass das ganz, ganz wichtig ist und so schön ist auch an der Jagd, dass sich da alle gegenseitig helfen.
Wir sagen Tom Bungert danke für seine Mail und freuen uns jetzt auf Klaus Groham, der uns anruft aus Oerlinghausen. Herr Groham, herzlich willkommen hier bei uns.
Grohmann, guten Tag.
Hallo Herr Grohmann, ja genau, richtig, ich habe es jetzt genau richtig. Herr Grohmann, schön, dass Sie da sind. Genau, von welcher Perspektive aus gucken Sie auf...
gegen die Jagd,
ja.
Konsequent schon immer gewesen. Das heißt also, ich bin der Natur verbunden und wir haben noch gar nicht über den Wolf geredet.
Ja, lassen Sie uns über den Wolf reden.
So, der erledigt eigentlich diese Sache, was halt sich der Jäger... in der vergangenen Zeit, wo er die Wölfe ausgerottet hat, übernommen hat. Das heißt also, die Lust auf Töten. So, man kennt das ja von der höheren Gesellschaft, was da in manchen Jägereien los gewesen ist, und das ist bis heute noch so. Da wird sich zusammengerottet und wird geblasen auf den Hörnern oder was das ist. Und dann ist es halt so, dass da die Treiber vorangehen und die Tiere nicht wissen, wohin, und dann wird geschossen. So, und dann frage ich mich natürlich, wenn man so für die Natur ist, warum tut man da nichts für? Warum ist der Jäger im Prinzip mit den privaten Bauern oder privaten Waldbesitzern gegen den Wolf? Das müssten mir die Dame mal beantworten.
Ja, Herr Grohmann, vielen Dank auch, dass Sie den Wolf nochmal hier benennen, auch heute an dem Tag, wo der Bundesrat ja auch über die Pläne der Bundesregierung debattiert, das Töten von Wölfen zu erleichtern. Lucy Frauens, Sie sind dran, bitteschön.
Genau, also auch vielen Dank für die Frage auf jeden Fall, Herr Grohmann. Es ist ja so, wir reden immer davon, es muss eine Bestandskontrolle erfolgen und ein Management. Das bedeutet erstmal, dass wir einen Beitrag zur Konfliktvermeidung leisten wollen und auch müssen. Wie der Wolf bejagt wird, muss sich ja dann an wildbiologischen Fakten orientieren. Da wird ja auch gerade eben drüber diskutiert. Aber Fakt ist, in erster Linie muss es ein Wolfsmanagement geben und damit ja auch Rechtssicherheit für die Jäger. Gerade wenn es dann mal zu Komplikationen gibt, was ja in einer intensiv genutzten Kulturlandschaft oft der Fall ist. Also es gibt Weidetiere, Landwirtschaft, Dörfer und große Städte, Verkehrswege und damit natürlich auch viel Potenzial für Konflikte mit dem Wolf. Und um diese zu verringern, braucht es dann halt eben klare Regeln. Und die Jagd ist dabei lediglich ein Aspekt. Und wie in anderen Bereichen des Naturschutzes auch, ist die Behauptung, natürlich hatten wir ja schon, dass die Natur sich selbst reguliert, halt leider einfach falsch. Und im städtischen Umfeld oder in Regionen mit intensiver Weidetierhaltung ist dann halt das Konfliktpotenzial groß. Und dort wird ja auch die Akzeptanz bei einer Zunahme von Konflikten schneller schwinden. Also auch wir in unserem Interesse ist es, dass die Akzeptanz der Gesamtbevölkerung dem Wolf gegenüber positiv bleibt. Kommt es aber zu mehr Konflikten, dann schwindet die Akzeptanz.
Ja.
Und wo Menschen Tür an Tür mit dem Wolf leben, sinkt dann eben die Akzeptanz für das Großraubtier ja schon heute aus Sorge so um das eigene Haustier oder gar um die eigenen Kinder. Und Fakt ist halt, wenn der Wolf ist nun mal ein scheues Tier und diese Scheu wird durch die Jagd etwas genommen, wird nicht gejagt, schwindet auch die Scheu und dann wird es über kurz oder lang zu Konflikten kommen.
Herr Grohmann, können Sie ein bisschen was damit anfangen?
Nein, also wenn ich das sehe, mit unserer Kulturlandschaft. Das heißt also, wir müssen der Natur auch eine Chance geben, so, damit sich das alles weiterentwickelt. Und wo der Wolf ist, überall, wo der ansässig ist, hat er dafür gesorgt, dass das alles weiter gewachsen ist, dass das alles weiter Form angenommen hat, auch in der Regulierung des Wildes. So, und es ist halt so, dass wir den Hund, den Wolf keine Chance geben. Mhm. Wir geben einfach keine Chance. Da wird ein Schaf gerissen, wo 80 Euro bezahlt. Wir wissen, ich war in Polen.
So, Herr Grummann, ich muss einmal dazwischen gehen, weil die Sendung gleich um ist. Wir haben aber Ihren Punkt verstanden und hier steht so Meinung gegen Meinung. Und ich bedanke mich ganz herzlich, Herr Grummann, dass Sie angerufen haben. Wir wollen aber gerne noch Maike Faust hören, die uns aus Lübbecke anruft. Hallo, Frau Faust.
Ja, hallo.
Frau Faust, bitte, was ist Ihr Punkt?
Ja, da sind jetzt so viele Punkte, über die ich mich aufrege, weiß ich gar nicht, wo ich anfangen kann.
Nehmen Sie sich vielleicht einen raus.
Okay, ich nehme einen raus. Letztes Jahr Jagdmesse Dortmund. Wenn ich hier dieses ganze Zeit dieses Märchen höre, von gut ausgebildet, alles geregelt, alles gesetzkonform, alles kontrolliert, da ist dann eine Jagdmesse in Dortmund, da sind Stände, wo Reisen angeboten werden, mit Jagdreisen in andere Länder, um dort Tiere zu jagen, die auf der roten Liste stehen, Beispiel Papageientaucher. Mhm. So, dann frage ich mich, wenn das alles so idyllisch und geregelt und naturschutzkonform ist oder so, warum erlaubt der Jagdverband so einen Schwachsinn?
Frau Frauens, bitte, vielleicht reagieren Sie kurz auf das, was Frau Faust hier anführt.
Genau, also ich glaube, dass viele denken, dass Jagdtourismus zur Ausrottung seltener gewordener Tierarten beiträgt und die Jagd ist aber durch Gäste und Einheimische hat tatsächlich einen positiven Effekt. Ich persönlich habe auch noch nie eine Jagdreise gemacht. Ich habe mich da wirklich nur mit der Wissenschaft jetzt auseinandergesetzt. Mhm. Aber die Bestände von jagdbaren Wildarten, und es werden auch nur jagdbare Wildarten natürlich gejagt, in Reiseländern steigen seit mehreren Jahrzehnten oder sind zumindest auf hohem Niveau stabil. Und Jagd, also speziell durch eben zahlungskräftige Ausländer, das ist einfach so, verleiht Wildtieren einen Wert vor Ort, weshalb die Tiere und ihre Lebensräume für die Lokalbevölkerung schützenswert sind. Das ist wichtig, damit zum Beispiel auch nicht eben gewildert wird. Und ein Beispiel jetzt, die Einnahmen aus streng kontrollierter Jagd auf den Makor, einen asiatischen, also das ist eine asiatische Schraubenziege, haben überhaupt erst seine Wiederansiedlung in weiten Teilen des ursprünglichen Verbreitungsgebietes ermöglicht. Das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen. Das ist natürlich auch wissenschaftlich gesehen ein hochkomplexes Thema.
Mit ja, dem man das finde ich auch sehr komplex. Ich glaube, also das muss ich auch noch mal nachhören, um es zu verstehen, Frau Frauens. Genau, das scheint sehr, sehr komplex zu sein.
Ja, definitiv.
Ja, Frau Faust, vielen lieben Dank. Ganz kurz noch André Meyer aus Köln, der uns anruft. Hallo, Herr Meyer.
Ja, guten Tag. Und zwar habe ich eine Frage, die dreht sich um das Thema Social Media. Und zwar habe ich das Gefühl, dass es immer mehr Jagd-Influencer gibt oder mehr junge Leute, die über das Thema Jagd in Social Media sprechen. Und meine Frage ist einfach, warum postet man quasi auf Social Media den Tod von Tieren?
Ja, Frau Frauens, da sind Sie als ja auch Social Media affin, als Jagdinfluencerin genau die Richtige.
Ja, genau. Erstmal vielen Dank, Herr Meyer, für die Frage. Da lade ich Sie natürlich auch gerne ein, unseren Social Media Account anzuschauen, den LJVNRW. Denn auch wir reden da über die Jagd ausschließlich. Das Töten von Tieren zeigen wir da eigentlich nicht. Es ist nämlich so, wir reden ja hier heute über die Jagd in diesem Tagesgespräch, weil das Thema eben sehr umstritten ist. Das ist natürlich umstritten, weil viele gar nicht mehr so der Natur verbunden sind, gerade vielleicht auch, wenn man jetzt nicht aus dem ländlichen Raum kommt. Man kann aber, habe ich ja schon gesagt, nur schützen, was man kennt. Und ich verstehe das sogar, dass viele der Jagd kritisch gegenüberstehen, weil das so komplex ist, unser Ökosystem zu verstehen. Mhm. Und wir versuchen, etwas transparent zu sein auf Social Media und zu zeigen, wie sind eigentlich die Zusammenhänge. Und wir wollen da offen eben das alles zeigen. Und dafür braucht es
Lucy den Ort. Frauens, unsere Zeit ist um. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Jagdinfluencerin vom Landesjagdverband NRW. Herr Meyer, vielen Dank für den Anruf. Fest steht, was ich vor allem an der Jagd auch interessant finde, ist, dass es wahnsinnig tolle Jagdhunde gibt. Ich habe eine Freundin und Kollegin, die Jägerin ist und die hat den tollsten Jagdhund ever. Bartok heißt er in diesem Sinne. Frau Frauens, alles Gute Ihnen. Vielen Dank an die anderen Hörer und Hörerinnen, die jetzt hier heute sich beteiligt haben in unserem Tagesgespräch. Das Mittagsecho übernimmt jetzt. Mein Name ist Julia Schöning. Ich wünsche Ihnen noch gute Informationen hier bei uns.
5. Mittagsecho.
Heute mit Lukas Krehling. Hallo zusammen. Es ist wieder soweit. Auch in NRW stehen neue Streiks bei Bussen und Bahnen an. Montag soll's losgehen. Wir geben Ihnen jetzt schon alles mit, was Sie dazu wissen müssen. Außerdem Thema bei uns, kommt die deutsche Wirtschaft doch wieder in Tritt und welchen Anteil daran hätte Wirtschaftsministerin Reiche? Und wir schauen auf die Proteste im US-Bundesstaat Minnesota gegen das Vorgehen der US-Einwanderungsbehörde ICE. Unsere Reporterin war direkt vor Ort.
Ganz viele Menschen hatten Tränen in den Augen, wenn ich mit ihnen gesprochen habe, aber alle haben gesagt, nee, wir wollen jetzt zusehen, dass hier ein Zeichen gesetzt wird in Minneapolis und dass das jetzt vielleicht das Land voranbringt.
Hinter uns liegen 2 Jahre Rezession, Rückwärtsgang. Hinter uns liegt 1 Jahr Stagnation, Seitwärtsgang. Vor uns liegt die Chance, wieder Fahrt aufzunehmen.
Ich glaube, dass der ÖPNV am Montag auf jeden Fall zum Erliegen kommt in NRW, weil wir den ganzen Betrieb aufrufen.
Das sagt Lukas Frew von der Gewerkschaft Verdi. Sie hörten es, Bus- und Bahnfahrer im Nahverkehr müssen am Montag mit massiven Einschränkungen rechnen. Mindestens mal das wegen eines Warnstreiks der Gewerkschaft. Unsere Echo-Reporterin Lena Sterz hat das Wichtigste dazu für uns im Blick. Lena, was heißt das für NRW? Wo wird dem Aufruf gefolgt?
In allen großen Städten auf jeden Fall in Nordrhein-Westfalen. Da haben die Verkehrsbetriebe schon angekündigt, sich zu beteiligen am Streik. In Köln, Düsseldorf, Dortmund, Duisburg. Da überall wird fast nichts fahren, im Rest vom Ruhrgebiet auch nicht. In Aachen wird wohl alles normal fahren und einige kleinere Busbetriebe sind auch nicht Teil dieses Streiks in Nordrhein-Westfalen, im Münsterland und in Soest zum Beispiel, aber auch in Köln und in Südwestfalen, im Sauerland und Siegerland werden wohl einige Busse fahren. Am besten kann man das jeweils über die App seines Verkehrsbetriebs am Montag sehen, was fährt und was nicht.
Mhm. Worum geht es denn den Beschäftigten? Warum wird zu einem deutschlandweiten Warnstreik aufgerufen?
Es geht dieses Mal nicht um so und so viel Prozent mehr Lohn. Es geht vor allem um Arbeitsbedingungen und Zeit. Das hat mir Lukas Frew von der Gewerkschaft Verdi nochmal gesagt.
Einerseits, dass die wöchentliche Arbeitszeit vom Lohnausgleich zu kürzen ist, dass die Ruhezeit zwischen 2 Schichten auf 11 Stunden erhöht wird. Da glaube ich, das ist für Menschen, die im Fahrdienst tätig sind, nochmal wichtiger, dass sie ausgeschlafen zum nächsten Dienst antreten.
Ja, bisher sind es nur 10 Stunden zwischen 2 Schichten teilweise. Und der Zuschlag für Sonntagsarbeit soll auf 40% steigen. Das Problem ist, die kommunalen Kassen sind ja relativ leer in den meisten Kommunen. Dementsprechend mau sieht es auch bei den städtischen Verkehrsbetrieben aus. Die sagen, wir haben echt wenig, eigentlich gar keinen finanziellen Spielraum mehr hier.
Inwiefern ist denn dann auch nach Montag mit weiteren Streiks zu rechnen?
Der Tarifkonflikt ist noch im Anfangsstadium. Es ist gerade erst eine Verhandlungsrunde vorbei. Deshalb ist es schon gut möglich, dass vor der nächsten Verhandlungsrunde Anfang März es erneut Warnstreiks geben wird.
Am Montag wird es zu ersten Warnstreiks bei Bussen und Bahnen kommen, auch in NRW. Die Gewerkschaft Verdi hat dazu aufgerufen. Hintergründe hatte Echo-Reporterin Lena Sterz. Danke dir. WDR 5 hier und das Mittagsecho. Eine Nierenspende ist oft die letzte Rettung, wenn Nieren unheilbar erkrankt sind. Aber es ist gar nicht so einfach, eine Spenderniere zu bekommen. Diese Spenden sind bislang nur unter Menschen erlaubt, die sich sehr nahe stehen. Eltern, Geschwister, Lebenspartner. Was natürlich kein Kriterium dafür ist, dass die Spende sozusagen biologisch auch passt. Deshalb sollen sogenannte Überkreuzspenden im Transplantationsgesetz erlaubt werden. Der Bundestag hat heute dazu beraten. Und es ist kein einfaches Thema, erklärt Birte Sönnigsen in Berlin.
Was das ist, das wird wahrscheinlich an einem Beispiel am klarsten. Es gibt Paar Nummer 1, das ist ein Ehepaar. Die Frau braucht eine Spenderniere. Der Mann sagt, ja, ich bin bereit, meine Niere zu spenden für meine Frau. Die passen aber biologisch nicht zusammen. Da wäre also bisher keine Spende möglich. Dann gibt es ein zweites Paar, Mutter und Tochter, dasselbe Problem. Die Tochter braucht eine Niere, ihre Mutter wäre bereit, eine Niere zu spenden. Die passt biologisch auch nicht. Die Lösung soll in Zukunft sein, diese beiden Paare, die sich nicht kennen, deren Nieren aber zusammenpassen, anonym zusammenzubringen. Und die dürfen dann sozusagen ihre Nieren über Kreuz spenden. Sprich, der Ehemann, der spendet die Niere an die ihm unbekannte Tochter aus Paar 2. Die Mutter aus Paar 2 spendet die Niere an die Ehefrau aus Paar 1. Also, obwohl sich die Paare untereinander nicht kennen, werden diese Spenden über Kreuz möglich. Bisher geht das nicht.
Sie merken, alles ein bisschen kompliziert. Bleibt die Frage, warum überhaupt so komplizierte Tauschgeschäfte nötig sind, wo Spendernieren doch knapp sind?
Da geht es darum, Missbrauch zu verhindern. Es soll eben niemand unter Druck gesetzt werden können, dass er seine Niere spenden muss oder verkaufen muss. Deswegen ist es bei den Überkreuzspenden auch wichtig, dass es immer Paare sind, die eigentlich einem sehr nahestehenden Menschen helfen wollen. In Zukunft soll aber auch eine anonyme Spende möglich sein. Also theoretisch könnte jeder und jede dann selbstlos sagen, ach, ich habe 2 gesunde Nieren, ich möchte irgendjemandem helfen, also spende ich anonym eine meiner Nieren. Wer diese Niere dann bekommt, darauf hat man dann aber keinen Einfluss.
Was dazu aus Berlin noch kommt, behalten wir im Blick zusammen mit Birte Sönnigsen hier im WDR 5 Mittagsecho. Vorgestern ist über Portugal der Wintersturm Christine gezogen und erst jetzt wird das Ausmaß der Zerstörung richtig sichtbar. Mindestens 6 Menschen sind ums Leben gekommen, ganze Orte wurden offenbar verwüstet. Unsere Korrespondentin Franka Wels hat die Einzelheiten.
In dem kleinen Küstenort Vieira de Leira wird aufgeräumt. Einwohnerinnen und Einwohner reparieren beschädigte Dächer, beseitigen Trümmer. Doch insbesondere für die zahlreichen Strandrestaurants kommt jede Hilfe zu spät. Wie in einem Kriegsgebiet sähe es hier aus, sagt Fatima Marzo. Es ist wirklich traurig, den Strand in diesem Zustand zu sehen. Wir sind alle sehr niedergeschlagen, denn es wird dauern, alles wiederherzustellen. Im Stadtgebiet von Leira war der Strom am Freitagmittag weitgehend wiederhergestellt. Doch in den umliegenden Dörfern sind weiterhin Tausende ohne Strom. Das heißt, wer kein Gas hat, kann zum Beispiel nicht kochen. Neben Strom und Wasser fehlt es vielerorts auch an Kommunikationsmitteln. Festnetz, Mobilfunk, Internet, ebenfalls gestört. Streitkräfte helfen vielerorts mit Zelten, Wasser und Lebensmitteln. Die große Sorge in Portugal, auch in der kommenden Woche werden Regen, heftige Winde und starker Seegang mit hohen Wellen erwartet. Staudämme drohen überzulaufen. Seit Mittwoch wird immer wieder Wasser kontrolliert abgelassen. Der vielerorts anhaltende Regen erschwert Reparaturarbeiten, etwa an beschädigten Dächern. Dadurch werden Häuser und Wohnungen noch stärker beschädigt. Für die kommenden Tage warnen die Behörden zudem vor Hochwasser und Überschwemmungen.
Wir machen weiter mit Christina Maria Greve und einem kurzen Überblick zur weiteren Nachrichtenlage heute. Die Kurzmeldung.
In Nordrhein-Westfalen waren im Januar mehr Menschen arbeitslos gemeldet als im Vormonat. Insgesamt knapp 800.000. Das waren 31.000 mehr als im Dezember. Die Agentur für Arbeit führt das auf die angespannte wirtschaftliche Gesamtlage zurück. Unternehmen entlassen demnach nicht nur Saisonkräfte, sondern auch langjährige Mitarbeitende. Der NRW-Landtag hat über die geplante Reform des Kinderbildungsgesetzes diskutiert. Darin steht unter anderem, dass in Kitas in Randzeiten auch weniger umfassend ausgebildetes Erziehungspersonal die Betreuung übernehmen dürfen soll. Die Landesregierung will Fachkräfte in Kitas so entlasten. Gewerkschaften warnen vor einem Qualitätsverlust. Die russische Regierung behauptet, der Bitte um eine Feuerpause in der Ukraine teilweise nachkommen zu wollen. US-Präsident Trump sagt, er habe Russlands Machthaber Putin in einem Telefonat um eine Woche Pause gebeten. Kreml-Sprecher Peskow sagte jetzt 2 Tage zu, bis zu geplanten Verhandlungen mit der Ukraine am Sonntag. Unklar ist, wann die Feuerpause in der Ukraine anfangen soll. Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev hat das Halbfinale der Australian Open verloren. Er unterlag dem Spanier Carlos Alcaraz in 5 Sätzen. Alcaraz zieht damit ins Finale ein. Das Spiel in Melbourne dauerte fast 5,5 Stunden. Damit hat Zverev eine weitere Chance auf seinen ersten Titel bei den 4 wichtigsten Tennisturnieren der Welt vergeben.
Christina Maria Greve mit unseren Kurznachrichten.
Blickwechsel.
Deutschland ist ein Land, das in der Vergangenheit oft bewiesen hat, dass es in schwierigen Zeiten Kurs halten kann.
Das sagt Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche von der CDU heute im Bundestag. Die schwierigen Zeiten, die sie da anspricht, die betreffen den Zustand der deutschen Wirtschaft, die bekanntlich seit Jahren nicht richtig in Fahrt kommt. Und der Kurs wird eben seit vergangenem Mai von Reiche im Wirtschaftsministerium bestimmt. Heute hat sie in Berlin den Jahreswirtschaftsbericht vorgestellt. Und der Bundestag hat heute munter debattiert, was da zu lesen ist. Wir nehmen das zum Anlass, aus verschiedenen Perspektiven und teils auch nochmal recht grundsätzlich darüber zu sprechen, was die Wirtschaftsministerin bisher erreicht hat oder erreichen wollte, und starten in Berlin bei Kollege Hans-Joachim Viehweger. Wenn wir Frau Reiche heute so zuhören, dann könnte der Eindruck entstehen, die Wirtschaft könnte langsam wieder in Tritt kommen. Was sagt uns da der Bericht, den die Ministerin heute vorgestellt hat?
Stunden. Und da hat man schon gemerkt, für Katharina Reiche ist es ein bisschen ein Spagat. Sie will ja einerseits sagen, schaut her, es geht, ja, wenn auch langsam, aufwärts. Und darin haben wir natürlich als Regierung einen wichtigen Anteil. Mit den vielen Investitionen, Klammern, schuldenfinanziert, mit der Verbesserung steuerlicher Rahmenbedingungen, Stichwort Investitionsbooster und mit den Subventionen für die Energiepreise. Nur gleichzeitig wird Reiche ja auch nicht müde zu sagen, das alles, das reicht nicht. Das ist kein selbsttragender Aufschwung, also ein Aufschwung, wo die Unternehmen sagen, ja, wir schöpfen Mut für die Zukunft und investieren daher selbst in größerem Umfang. Und deshalb ihre Mahnung, wir brauchen Reformen und das Reformfenster, das Zeitfenster dafür, das ist nicht ewig offen.
Das alles wird für die Opposition heute im Bundestag eine Steilvorlage für Kritik gewesen sein, oder?
Nun, das Interessante ist, bei der Analyse der wirtschaftlichen Lage, da gibt es ja kaum Unterschiede. Ja, es geht leicht aufwärts, aber nein, das reicht nicht. Das sagen im Endeffekt alle, ja. Jetzt kommen halt dann die unterschiedlichen Rezepte ins Spiel. Die AfD, die sagt, das liegt daran, dass es keinen richtigen Bruch mit der Politik der Ampel gibt. Also von wegen mehr Marktwirtschaft, von wegen weniger Regulierung, wie von Kanzler Merz versprochen. Und die Grünen und die Linke, die haben sich vor allem die jüngste Debatte um mehr Arbeit in Deutschland vorgenommen, Stichwort Lifestyle, Teilzeit. Also Janine Wissler von der Linken, die hat so gesagt, statt eine Industriestrategie vorzulegen, statt sich um Arbeitsplätze zu kümmern, da würde jetzt unter anderem Katharina Reiche eben jetzt hart arbeitenden Menschen sagen, sie sollen sich noch mehr anstrengen. Interessant fand ich aber auch so ein bisschen die Unterschiede, die sich im Regierungslager aufgetan haben, also zwischen Union und SPD. Also während SPD-Politiker klar auf stärkere staatliche Eingriffe setzen, zum Beispiel um Zukunftstechnologien zu fördern, haben Vertreter der Union eher die Ordnungspolitik betont, ähnlich wie eben auch Reiche selbst, also dass die Politik die Rahmenbedingungen für die Unternehmen verbessert.
Abgesehen von den wirtschaftspolitischen Forderungen und Vorstellungen heute in der Debatte, richtet sich die Kritik da auch an Reiche als Person, als zuständige Ministerin?
Ja, ganz eindeutig. Felix Banaschak, der Co-Chef der Grünen, der ist Reiche auch sehr persönlich angegangen, hat von einem Klima der Angst im Wirtschaftsministerium gesprochen, hat ihr im Zusammenhang mit der Energiepolitik vorgeworfen, ja, letztlich weiter Lobbyistin zu sein. Reiche war ja mal in der Energiebranche tätig. Ich fand diese Form der Kritik durchaus grenzwertig, aber dahinter stecken natürlich handfeste Unterschiede in der Energiepolitik zwischen Reiche und ihrem Vorgänger Robert Habeck.
Soweit Hans-Joachim Viehweger zum Jahreswirtschaftsbericht und der Debatte darum im Deutschen Bundestag. Vielen Dank. Wir schauen von der Politik mal in Richtung derer, um die es hier natürlich auch geht, der deutschen Unternehmerinnen und Unternehmer und welche Erwartungen die eigentlich gerade haben an Bundeswirtschaftsministerin Reiche. Ein Perspektivwechsel mit Anne-Kathrin Mellmann.
Seit knapp 9 Monaten ist Katharina Reiche Bundeswirtschaftsministerin und der Zeitdruck nimmt zu. Das gilt für alle Reformen, die die CDU-Politikerin will, zum Beispiel weniger Bürokratie, sinkende Energiepreise. Außerdem sollen die Menschen mehr arbeiten und länger. Letzteres ärgert Christoph Ahlhaus, auch CDU und Geschäftsführer des Mittelstandsverbandes. Er befürchtet durch solche Forderungen Reiches lähmenden Koalitionskrach, der der Wirtschaft nicht helfe.
Zum politischen Geschäft gehört nicht nur, dass man etwas gut meint, sondern dass man es auch gut vorbereitet und dann auch wirkungsvoll umsetzen kann. Das muss jetzt gelingen und da muss Frau Reiche, glaube ich, dran arbeiten, dass das in ihrem Ministerium nicht mehr im Klein-Klein geschieht, sondern wir brauchen jetzt den großen Wurf. Und mit Blick auf den gebeutelten Mittelstand muss ich nur sagen, die Kommunikation aus diesem Ministerium mit dem Mittelstand, die ist wirklich ausbaufähig.
In der Zeit der Ampelregierung habe der Austausch besser geklappt, sagt Ahlhaus. Im Gegensatz zum Mittelstand zeigt sich die Industrie zufrieden. Cheflobbyist Peter Leibinger lobt seine Gespräche mit Katharina Reiche und auch ihren Kurs. Nun läge es an den anderen.
Wie gut sind die in der Lage, wie gut ist ein Finanzminister, aber auch ein Bundeskanzler mit seiner eigenen Fraktion dazu in der Lage, diese Fraktionen hinter sich zu bringen für unpopuläre Entscheidungen, die dann denen, die dafür stimmen im Bundestag, zu Hause in ihrem Wahlkreis vorgehalten werden. Dafür braucht es Mut und Entschlossenheit. Bei der Regierung sehe ich das, bei denen, mit denen ich rede, beim Apparat noch nicht.
Leibinger fordert mehr Tempo. So wie auch die Cheflobbyistin des größten deutschen Energieverbandes, Kerstin Andrea.
Wir sehen natürlich auch, dass Tempo rein muss in weitere Ausschreibungen für die Erneuerbaren, für die Gaskraftwerke, die die Erneuerbaren flankieren sollen. Und da muss jetzt tatsächlich Tempo rein, aber ich formuliere daraus keinen Vorwurf, weil wir eben dieses Gap hatten zwischen Ampel aus und Neuwahlen und dem Finden der neuen Regierung. Und diese Wochen und Monate haben tatsächlich allen gefehlt.
Kein Vorwurf gegen Katharina Reiche. Und ob die Ministerin den Ausbau der Erneuerbaren ausbremst oder nicht, will Andrea erst beurteilen, wenn Reiche ein neues Gesetz dazu vorgelegt hat.
Soweit erstmal die Erwartungen aus der Wirtschaft an die zuständige Bundesministerin, die wahrscheinlich auch mit diesen Stimmen im Ohr heute auch das gesagt hat im Bundestag.
Wenn wir investieren statt zaudern, wenn wir Verfahren beschleunigen statt sie zu verkomplizieren, wenn wir Arbeit erleichtern statt sie zu verteuern, dann kann unser Land stärker aus der heutigen schwierigen Phase herausgehen. Und ich bin überzeugt, dass wir das können.
Aber welchen Spielraum hat Katharina Reich und vor allem, wie hat sie die Möglichkeiten des Ministeriums bisher genutzt? Ich habe darüber kurz vor der Sendung mit Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Hickel gesprochen. Vor seiner Emeritierung unter anderem langjähriger Professor an der Uni Bremen und ein Forscher, der schon seit SPD-Wirtschaftsminister Karl Schiller, also seit den 60er Jahren, sehr genau im Blick hat, was die Bundeswirtschaftsminister der Republik so gemacht haben und machen. Wir sind erstmal auf die Kritik eingegangen, die Ministerin Reiche eigentlich seit ihrer Amtsübernahme aus der Opposition entgegenweht. Liegt ja in der Natur der Sache. Die Grünen sagen zum Beispiel, sie baut nötige Subventionen für erneuerbare Energien ab. Linke sagen wiederum, sie spricht sich zu Unrecht für eine Ausweitung der Lebensarbeitszeit aus. Die AfD hält sie ohnehin für eine Nachlassverwalterin der deutschen Wirtschaft. Was sagt der langjährige Wirtschaftsforscher zu all dem?
Ja, muss ganz klar sagen, gegenüber Robert Habeck vollzieht Frau Reiche einen absoluten Paradigmenwechsel, einen Positionswechsel. Während dem Habeck auf mittelfristig die Stärkung ökologischer Transformation gesetzt hat, versucht sie mit allen Mitteln auszusteigen aus diesem Projekt, aus dem längerfristigen Projekt, das die Wirtschaft alleine nicht wuppen kann, sondern zu dem man unbedingt den Staat braucht. Sie geht zurück und im Jahreswirtschaftsbericht, den sie jetzt vorgelegt hat für das Jahr 2026, gibt es, glaube ich, ein Schlüsselwort. Das heißt Ordnungspolitik, wobei die anderen Ministerien versucht haben, das zu reduzieren. Aber einmal taucht es auf. So versteht man ihre Politik derzeit. Sie versteht sie als das ordnungspolitische Gewissen der Bundesregierung. Und was heißt das übersetzt? Das heißt, man muss zurück zu den Marktkräften, die Marktkräfte freisetzen. Dazu muss man auch Sozialstaat abbauen. Dazu muss man die Arbeitszeit deregulieren und vieles mehr. Vor allem aber auch auf den ökologischen Umbau in der bisherigen Aktivität verzichten. Das ist ihre Ordnungspolitik, wobei dahinter steckt natürlich das Bundeswirtschaftsministerium, auch Frau Reiche, hat zwar im Bereich der Energie unter dem Titel Energie viel Kompetenz, die sie meines Erachtens viel zu wenig ausnutzt. Auf der anderen Seite ist es so, das Bundeswirtschaftsministerium spielt eigentlich gar keine große Rolle, wenn man beispielsweise jetzt auf die Wachstumsraten schaut. Sie sagt, Frau prognostiziert wird 1%, davon gehen ungefähr 2/3 auf Maßnahmen des Finanzministeriums zurück, auf Investitionen. Das heißt also, es ist im Grunde genommen eine machtlos, aber ordnungspolitische, machtvolle Demonstration, die sie vollzieht.
Lassen Sie uns genau darüber sprechen. Das scheint ja so ein Knackpunkt zu sein. Hat so ein Wirtschaftsministerium alleine eigentlich genug Spielraum, Wirtschaftspolitik nach eigenem Gutdünken zu machen? Sie haben schon angesprochen, dass Katharina Reiche hier einen Paradigmenwechsel angestoßen hat. Wir erinnern uns aber auch an die Ampelzeit mit Wirtschaftsminister Habeck und einem Finanzminister Lindner. Also zwei Ressorts, die sich da im Zweifel auch gegenseitig in die Parade fahren können.
Ja, so ist es. Wenn man übrigens historisch zurückblickt, gibt es eigentlich nur eine historische Situation, die sehr wichtig war. Das war 1967, als wir die Mini-Krise hatten. Da hat Karl Schiller es damals verstanden, als Bundeswirtschaftsminister wirklich eine sehr aktive Finanzpolitik zu betreiben. Damals ist das Wachstumsstabilitätsgesetz in Gang gesetzt worden. Davon ist heute das Bundeswirtschaftsministerium und die Ministerin weit, weit weg. Robert Habeck hat im Grunde genommen begriffen, dass die Energiepolitik eine grundlegende Transformation der Ökonomie, vielleicht auch der Gesellschaft, das ist dieser Bedarf und hat deshalb seine Kompetenzen sehr weit ausgeweitet. Das war in dem Fall eigentlich konzeptionell richtig, weil Unternehmen diese Transformation, wenn man beispielsweise an Stahl, grünen Stahl denkt, aus eigener Kraft nicht vollziehen können. Dazu braucht man im Grunde genommen einen handlungsfähigen Staat und Frau Reiche hat genau die gegenseitige Position. Sie sagt einfach, alles das wird nur unterstützt, was heute die Marktkräfte hergeben. Aber die Marktkräfte sind leider zurzeit, vor allem auch unter den geopolitischen Einflüssen, gar nicht mehr in der Lage, das zu wuppen, was man eigentlich erwartet.
Aber unabhängig jetzt von der wirtschaftspolitischen Ausrichtung oder vielleicht auch Ideologie, je nachdem, wie man es sieht, lässt sich daraus ableiten, dass es besser wäre, wenn ein Ressort wie Wirtschaft und Finanzen in einer Hand läge?
Naja, wir haben zwei Situationen gehabt. Wir haben einmal Wirtschaft zusammen gehabt mit Arbeit. Das war der damals Wolfgang Clemens, 2002 bis 2005. Da ist etwas hervorgegangen, das wir heute rückblickend auch gelegentlich kritisieren. Da ist aus dieser Kombination, aus dieser Jumelage ist hervorgegangen die Agenda 2010. Und ich glaube schon, dass das Wirtschaftsministerium, das hat ja jetzt Kompetenz bekommen im Bereich der Energie. Und wenn aber diese Energiepolitik, die Habeck wirklich auch als eine strategische Wirtschaftspolitik begriffen hat, wenn das Frau Reichelt machen würde, nicht zurückgreifen würde auf die Marktkräfte, die das gar nicht alleine regeln können, dann könnte das Wirtschaftsministerium auch wieder viel, viel stärker werden. Viele haben ja gelitten, und das merkt man heute auch in der Auseinandersetzung etwa der CDU mit der SPD und den Grünen. Viele haben ja darunter gelitten, dass Habeck mit seinem Ministerium so mächtig war. Das hat sie völlig aufgegeben, die neue Bundeswirtschaftsministerium, und konzentriert sich auf Themen, die ihr gar nicht zustehen. Beispielsweise die Behauptung, dass die Teilzeit im Grunde genommen als Lifestyle-Teilzeit jetzt reduziert werden muss. Das ist, ich sehe so eine Arbeitsteilung eigentlich aktiv im Sinne der Bekämpfung der Wirtschaftskrise, der Stagnation, vor allem auch des schwachen Wirtschaftswachstums. Da wird aktiv wenig gemacht, sondern es wird mehr oder weniger ein Rückzug vollzogen auf eine ordnungspolitische Grundposition, und die lautet, lass es doch die Wirtschaft wieder stärker machen. Der Staat greift nicht mehr ein. Und da kann ich nur sagen, damit werden unsere Probleme in den nächsten Jahren überhaupt nicht lösbar sein.
So die Einschätzung von Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Hickel mit einem Zwischenfazit zur Arbeit der Bundeswirtschaftsministerin und Einschätzung dazu, wie so ein Ministerium der Wirtschaft echte Leitplanken legen kann. Unser Blickwechsel.
BDR 5 Mittagsecho. Reporter.
Der US-Bundesstaat Minnesota und seine Hauptstadt Minneapolis im Speziellen, die sind in den vergangenen Wochen zu einer Art Symbol geworden für den Widerstand tausender Amerikaner gegen die US-Einwanderungsbehörde ICE und deren teils rigoroses und gewaltsames Vorgehen, nicht nur in Minnesota. Mittlerweile zwei US-Bürger, Alex Pretty und Renee Good, sind in Minnesota schon durch Schüsse von ICE-Beamten gestorben, was die Proteste im Bundesstaat noch anheizt und mehr Vorwürfe Richtung Washington zufolge hat, Richtung Trump-Regierung, die ja durch ihre Verschärfung der Einwanderungspolitik auch ICE aufgerüstet hat. Was passiert da in Minnesota gerade? Was sagen die Menschen? Was passiert auf den Straßen? Unsere US-Korrespondentin Sarah Schmidt war einige Tage dort. Meine Kollegin Julia Barth hat sie vor wenigen Stunden sprechen können, kurz vor Sarahs Rückflug nach Washington, und gefragt, mit welchem Gefühl sie zurückkehrt aus Minnesota.
Ich bin immer noch ziemlich bewegt. Ich versuche natürlich als Journalistin neutral zu bleiben. Das ist ja meine Aufgabe, Beobachterin zu sein. Aber natürlich hat das was mit mir gemacht, schon diese Videos zu sehen, wo man dann ja quasi miterleben konnte, wie Alex Pretty erschossen wurde. Und dann an der Stelle zu stehen in der Eiseskälte und zu sehen, wie viele Menschen dorthin kommen, Blumen niederlegen, wie kreativ die Leute auch sind. Also ich hatte das Gefühl, das ist sehr, sehr persönliche Trauer, auch von vielen Menschen, die ihn gar nicht kennen. Und das hat mich bewegt, das hat was mit mir gemacht.
Dass Trump ICE-Beamte in so viele Städte in den USA geschickt hat, das hat ja schon länger für Kritik gesorgt. Aber dieser Ausnahmezustand, den wir da gerade erleben, der ist ja eben vor allem dadurch entstanden, dass die ICE-Leute diese zwei Menschen erschossen haben, die ja beide im Übrigen gar keine illegalen Einwanderer waren. Also nichts von dem waren, wogegen die ICE-Beamten eigentlich vorgehen. Wie konnte das überhaupt passieren?
Also es ist schon länger in den USA so, dass Menschen ihre Nachbarn schützen wollen. Die gehen auf die Straße, gucken, sehen sie irgendwo Fahrzeuge, von denen sie vermuten, dass dort möglicherweise ICE-Mitarbeiter drin sitzen. Und dann kommen die Menschen an diese Orte, warnen sich gegenseitig und filmen, aber stören diese Einsätze auch. Also das ist ja eben auch das, was die Regierung sagt, dass dort eben Demonstrierende hinkommen, die im Prinzip versuchen, die Einsätze von Beamten zu verhindern.
Daher das kommt ja auch immer das Argument, die hätten aus Notwehr gehandelt. Das ist ja das Argument der Regierung, ne?
Genau, daher kommt das Argument, die hätten aus Notwehr gehandelt. Aber die Menschen, die auf die Straße gehen, die filmen, die sehen das natürlich ganz anders. Die sagen, wir wollen hier unsere Community beschützen. Und da sagen mir eben auch die Leute, die hier unterwegs sind auf Nachbarschaftswache, es sei eben einfach nötig, dass sie da sind, um zu dokumentieren, was passiert, um zu dokumentieren, wer mitgenommen wird, weil sie eben erhebliche Zweifel daran haben, dass die Menschen ein rechtsstaatliches Verfahren bekommen.
Und weil das deswegen ja alles so willkürlich wirkt, haben inzwischen, so habe ich das zumindest hier im Gefühl, wenn ich Berichterstattung von dir und anderen lese, viele Menschen Angst davor, weil sie denken, wenn es schlecht läuft, könnte es mich auch so erwischen. War das auch dein Eindruck?
Ja, das ist definitiv mein Eindruck. Und zwar schon beim ersten Mal, als ich in Minneapolis war. Nachdem Renee Good erschossen wurde, habe ich Chelsea Miller kennengelernt. Das ist eine Frau, die eben genau solche Nachbarschaftseinsätze selber gemacht hat, also die mit ihrem Auto unterwegs war. Und in dieser Nachbarschaft gab es so ein ganzes Netzwerk, also Menschen, die zum Beispiel an Straßenecken stehen, mit Trillerpfeifen und vor Eis waren. Und ich habe sie dann gefragt, ob sie sich jetzt irgendwie anders verhält nach dem Tod von Renee Good. Und da sagte sie, ja, sie sei vorsichtiger geworden. Und jetzt habe ich sie wieder getroffen und jetzt erzählte sie mir, dass sie jetzt eben noch vorsichtiger ist und dass sie jetzt eigentlich eher dazu übergegangen ist, Spenden zu sammeln, zum Beispiel Essensspenden, weil sie auch Angst hat, möglicherweise selbst ins Visier von ICE zu geraten.
Ja, und sich da auch in Gefahr zu bringen, ne? Du hast eben die Entrüstung beschrieben, die in dieser Stadt herrscht. Es wird ja in Minneapolis viel demonstriert, jetzt am Wochenende auch wieder. Wie sehen die Proteste konkret aus? Was konntest du da beobachten?
Das sind ganz unterschiedliche Formen von Protest. Also ich war zum Beispiel in einem Sexshop, wo sie angefangen haben, Spenden zu sammeln. Also da sind dann eben die Regale voller Vibratoren und Dildos. Und auf dem Boden stehen die Kisten mit Pampers und mit Toilettenpapier für die Menschen, die sich gerade nicht trauen, rauszugehen. Und was ich total... Schön ist vielleicht das falsche Wort, weil die Situation natürlich traurig ist, aber neben dem Mahlmal von Alex Pretty kam abends dann plötzlich so eine Brassband dazu und erst waren alle noch sehr ruhig und hielten sich in den Armen und haben geweint und dann spielten die aber plötzlich ganz fröhliche Lieder und dann entspannt so eine Polonaise und die Leute tanzten neben diesen Kerzen, die da in der Dunkelheit eben schimmerten und dann habe ich eine Frau gefragt, die in dieser Polonaise war, naja, warum macht sie das und wie geht's ihr denn eigentlich? Und dann sagte sie, ja, das ist so ein schönes Gefühl, dass jetzt meinen ganzen Körper durchströmt und mir geht's so viel besser. Also dieses Zusammenstehen und diesen Trost in der Gemeinschaft finden, das habe ich da ganz stark gespürt.
Wer geht da auf die Straße? Sind das alles dezidierte Trump-Gegner?
Also so würde ich das nicht sagen. Da sind natürlich sehr dezidierte Trump-Gegner dabei. Aber da sind auch Leute dabei, die mir gesagt haben, also ich bin jetzt niemand, der irgendwie groß demonstrieren geht, aber das... Diese Videos, die wir gesehen haben, die Schüsse auf Renee Good und die Schüsse auf Alex Pretty, da können wir jetzt nicht mehr ruhig sein und da müssen wir aufstehen. Da ist jetzt einfach wirklich der Punkt überschritten. Ich habe einen Mann getroffen, der Trump gewählt hat und der hat mir gesagt, er bereut es zutiefst und sei jetzt eben da, um das wieder gut zu machen.
Sarah, die Proteste werden vermutlich weitergehen. Was erwartest du, was in den kommenden Tagen noch passieren wird, passieren könnte?
Gerade habe ich das Gefühl, es wird bei friedlichen Protesten bleiben. Also es ist ja jetzt nochmal ein Generalstreik angekündigt und zwar nicht nur in Minneapolis bzw. Minnesota, sondern dazu ist im ganzen Land aufgerufen worden. Und mein Gefühl ist, dadurch, dass die Trump-Regierung zumindest was ihre Rhetorik angeht, jetzt erstmal ein bisschen abrüstet und der Fakt, dass die Menschen in Minneapolis jetzt schon seit so vielen Wochen auf der Straße sind und es eben jetzt nicht zu einer großflächigen Gewalteskalation gekommen ist, wäre mein Eindruck, das bleibt jetzt auch erstmal so und der Protest geht weiter. Aber mein Gefühl ist, dass das friedlich bleiben wird. Aber wer weiß, schwer zu sagen.
Sagt unsere US-Korrespondentin Sarah Schmidt im Gespräch mit Kollegin Julia Barth und mit frischen Eindrücken von den Protesten gegen die US-Einwanderungsbehörde ICE in Minnesota. Mehr dazu können Sie nachhören in unserer neuen Folge des Echo-Podcasts Nah dran, die Geschichte hinter der Nachricht, zu finden in der ARD-Audiothek und überall da, wo Sie sonst so Ihre Podcasts abholen. Gleich 13.30 Uhr, das war's fast vom Mittagsecho. In einer Woche ist ja Olympia, die Winterspiele in Italien beginnen. Medaillenhoffnungen ruhen unter anderem auf den deutschen Eishockey-Herren. Die haben bei großen Turnieren ja zuletzt immer wieder für ganz gute Auftritte gesorgt. 2018 zum Beispiel gab's Olympia Silber. 2023 wurde man Vize-Weltmeister und auch jetzt vor den Winterspielen, den neuen, gilt der deutsche Kader als einer der besten seit langem. Auch ein Weltklasse-Spieler aus der NHL, der amerikanischen Top-Liga, ist dabei. Diesmal dabei, muss man dazu sagen, Leon Dreiseitel, übrigens gebürtiger Kölner, der kurioserweise, obwohl er schon 30 ist, das erste Mal an Olympia teilnimmt, weil es von den Vereinen aus der mächtigen NHL immer wieder Olympia-Teilnahmeverbote für ihre Starspieler gab, unter anderem wegen Terminüberschneidungen. Diesmal passt es für Leon Dreiseitel aber.
Ich freue mich unfassbar, das erste Mal dabei zu sein, für Deutschland wieder zu spielen, das Trikot wieder anzuziehen, mit ein paar von meinen engsten Freunden auch hoffentlich zusammenzuspielen und mit den anderen Jungs aus der NHL. Eine Riesensache, somit das Größte, was man als Sportler, glaube ich, miterleben kann.
Ja, als Sportler, aber sicher auch als Schiri, denn auch eine Eishockey-Schiri-Delegation bricht Richtung Olympia auf, auch mit NRW-Beteiligung. André Schrader aus Bochum ist wieder dabei, der schon zum dritten Mal bei Olympia pfeifen wird.
Man sieht die Top-Sportler und man hat die Medaillenzeremonien mitbekommen. Es ist so, wir nehmen an der Abschlussfeier teil. Das war die letzten beiden Spiele auch so. Das werden wir dieses Jahr wieder machen. Und ja, es ist einfach diese ganze Atmosphäre, die einfach ja unbeschreiblich ist und wirklich immer in Erinnerung bleibt.
Sicher auch dieses Jahr wieder. Gute Bedingungen auf jeden Fall für Weltklasse-Leistungen bei Olympia in Italien. Danke fürs Dabeisein beim Mittagsecho. Ich gebe ab an das WDR 5 Wirtschaftsmagazin. Ich bin Lukas Kehling und wünsche Ihnen ein feines Wochenende.
Es ist 13.30 Uhr. WDR aktuell.
Die Nachrichten mit Christina Maria Greve. Guten Tag.
Kriminelle haben es lange sehr, sehr einfach gehabt, unsere Solidargemeinschaft und unseren Sozialstaat auszunutzen. Das müssen wir beenden.
NRW-Ministerpräsident Wüst hat im Bundesrat ein härteres Vorgehen gegen Sozialleistungsbetrug gefordert. Der Bundesrat hat sich der Forderung mehrheitlich angeschlossen. In dem Antrag heißt es, Kriminelle nutzten die Regeln in Europa zunehmend aus, um Menschen nach Deutschland zu locken, sie hier in Schrottimmobilien unterzubringen und Sozialleistungen für sie zu kassieren. Gerade bundesweite Gesetze dagegen müssen laut Wüst verbessert werden.
Der Informationsaustausch muss funktionieren, schnell, fehlerfrei, rechtssicher. Wenn die Feuerwehr zum Beispiel meldet, dass ein Haus unbewohnbar ist, muss das Jobcenter reagieren können. Wenn Polizei und Zoll Hinweise auf bandenmäßige Ausbeutung haben, muss das Konsequenzen haben. Die Kriminellen müssen merken, unser Staat ist stark und handlungsfähig.
NRW geht schon gegen Sozialleistungsbetrug vor. Nach WDR-Recherchen sind zuletzt bei mehr als 1.100 Menschen aus Duisburg, Gelsenkirchen, Dortmund und Hagen die Leistungen gestrichen worden. Die russische Regierung behauptet, der Bitte um eine Feuerpause in der Ukraine teilweise nachkommen zu wollen. US-Präsident Trump hatte gesagt, er habe Russlands Machthaber Putin in einem Telefonat um eine Woche Pause gebeten. Kreml-Sprecher Pieskow bestätigte das. Björn Blaschke für WDR aktuell.
Der Kreml wolle günstigere Bedingungen für Verhandlungen schaffen. Wohl eine Anspielung auf die am Sonntag anstehenden russisch-ukrainischen Gespräche in Abu Dhabi. Die Ukraine meldete allerdings, in der vergangenen Nacht habe es mehr als 100 Drohnenangriffe aus Russland gegeben. Das heißt, wenn Putin nun die Waffen bis zum 1. Februar schweigen lassen will, wäre das keine Woche. Aber immerhin eine Feuerpause bis übermorgen. Putin hatte eine solche Unterbrechung der Kämpfe stets abgelehnt, verbunden mit dem Hinweis, die Ukraine würde eine Feuerpause nur dafür nutzen, ihre Einheiten neu zu formieren. Obendrein würden die europäischen Verbündeten Kiews in dieser Zeit ihren Waffennachschub verstärken.
Weitere Meldung im Überblick. Am Montag fallen viele Busse und Bahnen im Nahverkehr aus. Die Gewerkschaft Verdi hat deutschlandweit zum Warnstreik aufgerufen. In Köln und Bonn fallen alle Stadtbahnen aus. Gestreikt wird auch in Dortmund, Düsseldorf, Oberhausen, Duisburg, Gelsenkirchen und Bielefeld. Eine Ausnahme ist Aachen. Dort wird am Montag nicht gestreikt. In Düsseldorf haben erneut Erzieherinnen und Erzieher gegen die geplante Kita-Reform der NRW-Landesregierung demonstriert. Vor dem Landtag versammelten sich etwa 300 Menschen. Sie kritisieren vor allem, dass durch die Reform Qualitätsstandards sinken, weil nicht mehr durchgängig Fachkräfte eingesetzt werden dürfen. Der Gesetzentwurf wurde heute im Landtag debattiert. In der Fußball-Champions League stehen die Begegnungen in den Playoffs fest. Borussia Dortmund trifft auf Atalanta Bergamo aus Italien. Bayer Leverkusen wurde Olympiakos Piräus aus Griechenland zugelost. Die Playoffs der Champions League beginnen in knapp 3 Wochen.
WDR aktuell aus der Region.
In Essen gilt seit einem Monat ein Mindestpreis für Mietwagen wie Uber. Die Fahrtpreise dürfen nach der Regelung der Stadt höchstens 7% günstiger sein als die von Taxen. Aber rund um die Regelung gibt's immer noch Ärger. Daniel Kuhr, WDR Essen.
Uber hält sich nicht an den Mindestpreis und fährt immer noch günstiger, sagt der Chef der Essener Taxizentrale und führt als Beleg selbst durchgeführte Fahrten mit Uber in Essen an. Uber widerspricht. Wir haben den Mindesttarif eingeführt, so ein Sprecher. Und auch ein Essener Uber-Unternehmer sagt das gegenüber dem WDR. Er habe mehrere Fahrer beschäftigt und seit Jahresbeginn deutliche Verluste im Geschäft. Gemeinsam mit anderen Uber-Fahrern klagt er nun gegen die neue Regelung der Stadt Essen vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen.
Und das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Der Nachmittag bleibt trocken, aber immer wieder ziehen Wolken durch. Gegen Abend im Rheinland Schauer, im Bergland auch Schnee. In Herford bis 2 Grad, in Nettersheim bis 3, in Essen bis 6 Grad. Das Wochenende wird unbeständiger mit Regen oder Schneeregen. Nachts in Höhenlagen auch mit Schnee. Morgen minus 1 bis plus 9 Grad, am Sonntag bis plus 8 Grad. Das war WDR aktuell. WDR 5, die Verkehrslage. A1 Köln Richtung Münster zwischen Schwerte und Kamenzentrum mehr als eine Stunde plus 9 Kilometer Stau. A2 Dortmund Richtung Hannover zwischen Lauenau und Wunstorf-Kohlenfeld etwa 15 Minuten plus 7 Kilometer stockender Verkehr. A2 Hannover Richtung Dortmund zwischen Bad Nenndorf und Rehren etwa 15 Minuten plus 6 Kilometer Stau. A2 Hannover Richtung Dortmund zwischen Ostwestfalen-Lippe und Bielefeld-Süd 15 Minuten plus 6 Kilometer Stau. Und zum Schluss noch, folgende Autobahnen sind wegen Bauarbeiten gesperrt. Die A40 Duisburg Richtung Essen zwischen Kreuz Duisburg und Kaiserberg bis Montag früh und die A52 Düsseldorf Richtung Essen zwischen Kreuz Breitscheid und Kettwig bis Mittwoch.
WDR 5, das Wirtschaftsmagazin.
Ich bin Nico Rau, einen schönen guten Tag. Frisches Roggenbrot mit Glassplittern, knusprige Dino-Nuggets inklusive eingebackener Plastikfolie und Babymilchpulver mit Gift. Das sind drei aktuelle Produktrückrufe nur aus diesem Monat. Werden wir Verbraucher darüber eigentlich ausreichend informiert? Ein Thema bei uns. Aber erst schauen wir ins Ruhrgebiet. ThyssenKrupp ist ein traditionsreicher Stahl- und Industriekonzern. Und man kann an ihm eigentlich ganz beispielhaft ablesen, was für einen Umbruch wir gerade in der Industrie haben. Weil bei dem Essener Konzern, da zeigt sich wirklich ganz direkt, welche Herausforderung gerade die deutsche Wirtschaft zu bekämpfen hat. Strukturwandel, also weg vom Stahl im Fall von ThyssenKrupp, hin zu neuen Geschäftsfeldern. Die grüne Transformation, hier geht es natürlich darum, klimafreundlicher zu produzieren. Und über all dem schwebt der Handels- und Zollstreit unter anderem mit den USA. Stichwort 50% Zoll der USA auf Stahl- und Aluminiumimporte. Auf der Hauptversammlung der Aktionäre von ThyssenKrupp, da geht es also um weit mehr als Bilanzen und Personalfragen. Es geht um Stellenabbau, es geht um Verkaufspläne und Schrumpfkurs. Dementsprechend ist die Stimmung nicht gerade gut. Und vor der Halle in Bochum, da haben sich einige hundert Stahlarbeiter getroffen, um dagegen zu protestieren. Jörg Marksteiner ist für uns vor Ort.
Es war ein lauter Empfang für die knapp 500 Aktionäre. Um in den Bochumer Ruhrkongress zu kommen, mussten sie durch ein Spalier von einigen hundert protestierenden Stahlarbeitern in Arbeitskleidung. Vorbei also an orangen Jacken, an silbern glänzenden Hitzeschutzmänteln und an Plakaten und Transparenten. Zukunft statt Kündigung war dort zu lesen und wir sind euer Kapital.
Unsere Arbeitsplätze sind bedroht. Auf der anderen Seite gibt Thyssen halt Geld aus an die Aktionäre und das finden wir halt logischerweise nicht so gut.
Mit 20 Bussen sind die Beschäftigten am Morgen aufgebrochen vom Stahlwerk HKM in Duisburg. ThyssenKrupp ist dort mit 50% beteiligt, will die Verbindung aber cutten. Lieferverträge sind gekündigt, jetzt steht ein massiver Arbeitsplatzabbau im Raum. Sogar von Schließung des zweitgrößten deutschen Stahlwerks ist die Rede.
Keiner weiß, was kommt, man erfährt nichts, wir hängen alle in der Luft.
Drinnen im Tagungszentrum gab sich ThyssenKrupp-Chef Miguel Lopez entschlossen und unbeirrt. Für die Mengen aus dem Stahlwerk HKM gäbe es keine Nachfrage mehr. Autoindustrie, Chemie, Bauindustrie, Maschinenbau, alle klassischen Stahlabnehmer steckten derzeit selbst in der Krise. Und deshalb, sagte Lopez, stehen auch in den eigenen, seit Jahren nicht ausgelasteten Stahlwerken Einschnitte an.
Wir haben Entscheidungen getroffen, die Ihrem Unternehmen erstmals seit vielen Jahren eine echte Zukunftsperspektive bieten. Eine Zukunft nicht nur auf PowerPoint-Folien oder in abstrakten Gedankenspielen, sondern die real ist, greifbar und deren Umsetzung wir bereits begonnen haben.
Dazu gehört auch der bereits beschlossene Abbau von 11.000 der aktuell 26.000 Stellen im Stahl in den kommenden Jahren. In der Autozulieferersparte sollen weitere 1.800 Stellen gestrichen werden. Aber nicht nur das, Lopez will noch etwas versuchen, einen Radikalumbau, wie es ihn in mehr als 200 Jahren Firmengeschichte von Thyssen und Krupp so noch nicht gegeben hat. Denn die Geschichte als Traditionskonzern soll bald enden.
Die AG wird zu einer schlanken Finanzholding mit starken, eigenständigen Geschäften.
An den Firmen sollen sich dann, je nach Bedarf, auch Dritte beteiligen können. Sie werden an die Börse gebracht, wie jetzt schon die Marinesparte. Oder sie werden bei Bedarf verkauft, so wie es gerade mit der Stahlsparte geplant ist. Derzeit wird mit dem indischen Jindal-Konzern verhandelt. Vertraulich und konstruktiv hieß es heute, deshalb könne man noch keine Details verraten. Doch die Richtung ist klar, der einstige Riese von der Ruhr, ThyssenKrupp, wird kleiner werden. Diesen Neustart begrüßten heute viele Kleinanleger und Aktionärsschützer. Eine bessere Idee habe ja auch niemand, sagte einer. Was sie außerdem ermutigt, an der Börse hat sich der Wert ihrer Aktien innerhalb eines Jahres verdreifacht. Nicht einig waren sich die Anleger, ob es eine gute Idee ist, dass ThyssenKrupp 93 Millionen Euro an Dividende an die Aktionäre ausschüttet, obwohl schon jetzt klar ist, dass im laufenden Jahr wieder hohe Verluste anstehen. Profi-Investor Ingo Speich von der Fondsgesellschaft Deka.
Unserer Meinung nach sollte die Dividende oder das Geld der Dividende im Konzern verbleiben. Es muss jetzt investiert werden und jeder Cent sollte für die Zukunftsfähigkeit für ThyssenKrupp zur Verfügung stehen.
Insgesamt war die Stimmung der Anleger aber deutlich freundlicher gegenüber dem Management als in den Vorjahren, denn sie hoffen auf eine Wende, auch wenn der Firmenchef am Ende einräumte, noch habe ThyssenKrupp einiges vor sich.
Ein sehr wichtiges Jahr der Entscheidungen liegt hinter uns. Ein anstrengendes Jahr der Umsetzung hat begonnen.
Was das konkret bedeutet, werden dann früher oder später wohl auch die protestierenden Stahlarbeiter vor der Halle zu spüren bekommen.
Vom Stahlkonzern zur Finanzholding. Protest und viele Fragen von Aktionären und Stahlarbeitern gibt es da. Heute in Bochum beim Aktionärstreffen von ThyssenKrupp. Für WDR 5 vor Ort war Jörg Marksteiner. Nicht nur bei ThyssenKrupp läuft es alles andere als rund. Viele Bereiche der deutschen Wirtschaft stecken ja in der Krise. Der Jahreswirtschaftsbericht und auch die Kritik an der Wirtschaftspolitik der Bundesregierung war ja gerade schon Thema im Mittagsecho. Welche Gründe stecken denn hinter dieser Krise? Oder vielleicht in den Worten der Indie-Band Die Sterne aus Hamburg aus den 90ern. Was hat dich bloß so ruiniert? Viele sagen da reflexhaft, es ist die überbordende Bürokratie. Aber natürlich gibt es ganz viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Emma Rothschild hat für uns das Ganze mal sortiert und dazu unter anderem mit einem der führenden Wirtschaftshistoriker in Deutschland gesprochen.
Krisen gehören zu unserem Leben dazu. Sie betreffen uns privat, aber auch als Gesellschaft. Gerne beschäftigen wir uns nicht mit ihnen. Und trotzdem begegnen sie uns fast täglich. Auch die Wirtschaft kennt Krise und befindet sich immer noch mittendrin. Und das seit Jahren.
Da werden die Betriebe also in NRW einfach abgehängt. Ja, plus die hohen Investitionskosten werden dann zum Teil zusätzlich über den Personalabbau aufgefangen.
April im Vergleich zum Vorjahresmonat um über 6% eingebrochen. Das sind über 800 Millionen Euro weniger an Exporten.
Vergangenen beiden Jahren, die ja bereits durch die Wirtschaftskrise geprägt waren.
Doch was bedeutet das Wort Krise eigentlich? Das Politiklexikon definiert eine Krise als eine zeitweise anhaltende Störung eines gesellschaftlichen, politischen oder wirtschaftlichen Systems. Kurz gesagt, eine Krise ist eine Phase, in der ein System nicht mehr so funktioniert, wie es soll. Die Entwicklung der derzeitigen Wirtschaftskrise kam nicht plötzlich. Über Jahre haben sich viele Entwicklungen aufgestaut und Warnungen wurden überhört. Aber was macht den Kern der aktuellen Krise aus? Werner Plumpe ist einer der renommiertesten Wirtschaftshistoriker Deutschlands. Vor seinem Ruhestand leitete er über 20 Jahre den Lehrstuhl für Wirtschaft und Sozialgeschichte an der Universität Frankfurt am Main. Für ihn ist klar, für die jetzige Situation gibt es eine Reihe von Gründen. Einige sind entscheidend. Der erste, mangelnde Investitionen. Nach Ansicht von Werner Plumpe haben sowohl Staat als auch Unternehmen seit den 90er Jahren zu wenig investiert.
Die Investitionsquote geht seither definitiv zurück und mittlerweile ist Deutschland am Ende der OECD-Staaten angekommen, was die Nettoinvestitionsquote angeht.
Und genau das macht sich bemerkbar. Einige Bereiche der Industrie und noch mehr der öffentlichen Infrastruktur befinden sich derzeit in einem schlechten Zustand. Dadurch verliert die deutsche Wirtschaft an Wettbewerbsfähigkeit. Der zweite Grund: hohe Energiepreise. Die Energiewende verändert laut Plumpe den Industriestandort Deutschland. Das begann mit den Ausstiegsbeschlüssen zu Atom und Kohle und wurde verstärkt durch den Wegfall billiger russischer Energieimporte.
Ich kann sagen, dass Deutschland ein Industrieland, ein Hochindustrieland ist, mit erstaunlich hohen Energiekosten. Das war nicht immer so. Alle diese Energiequellen, die dazu geführt haben, dass der Inputfaktor Energie für die Industrie vergleichsweise preiswert war, all das ist weggefallen.
Dritter wichtiger Punkt aus Sicht des Wirtschaftshistorikers: Deutschland ist längst nicht mehr allein auf dem Weltmarkt. Länder wie China, Südkorea und Taiwan haben sich industriell stark entwickelt. Die Konkurrenz auf dem Markt ist größer geworden. In dieser neuen Wettbewerbssituation kann Deutschland zwar noch mithalten, ist aber nicht mehr automatisch vorne mit dabei. Soweit die Problembeschreibung. Wichtig ist aber auch, die politische Stabilität Deutschlands und ein verlässliches Rechtssystem gewinnen gerade in der aktuellen weltpolitischen Lage an Bedeutung. Und im Bereich der grünen Technologien nimmt Deutschland weiterhin eine Vorreiterrolle in Europa ein. Werner Plumpe sieht deshalb nicht nur Probleme, sondern auch Chancen.
Der erste Schritt zur Besserung ist immer, dass man die Lage erkennt. Und wenn man mehr oder weniger klar sieht, dann wird man sich dann irgendwann auch klar machen müssen, so und so können wir das nur ändern. Und dann wird man die entsprechenden Schritte ergreifen.
Die nötigen Schritte, das sind lange unterlassene Reformen, die die Wirtschaft wieder nach vorne bringen. 2026 könnte das Jahr dieser dringend nötigen Reformen werden.
Berichtet Emma Rothschild. Und mit diesem Thema, wenn es Sie noch ausführlicher interessiert, beschäftigt sich auch die aktuelle Folge unserer Tagesschau-Sendung Erklärbar. Zu Gast dort die Wirtschaftsweise Monika Schnitzler. Können Sie sich jederzeit anschauen auf tagesschau.de.
Out in the dark. Out in the dark. Out in the dark, under the money tree. Well, there's no spark beyond belief. And there is no point definitively. Well, where do we stop? Where do we start? Stars, you were a flower to me. No satellites, it's an empty street. No houses, no cars. How did it go? How did it go? Yellow rose, how did it go?
Der Sänger der Band Wilco hier solo unterwegs, Jeff Tweedy mit dem Song Out in the Dark. Sie hören WDR 5, das Wirtschaftsmagazin. Und diese Woche hatten wir hier an dieser Stelle täglich eine Folge unserer Serie Smartes Land, KI-Kompass NRW. Und die zentrale Frage, wie verändert künstliche Intelligenz eigentlich, wie wir arbeiten? Gestern haben wir über Rechenzentren und Stromhunger der KI berichtet. Heute schließen wir die Serie ab und dafür widmen wir uns der ganz großen KI-Frage. Was könnte eine sogenannte allgemeine künstliche Intelligenz, kurz auch AGI, für uns leisten? Darunter versteht man eine KI, die selbstständig denken kann, die dazu lernt, die eigenständig Probleme lösen kann, also denken und handeln wie ein Mensch, vielleicht sogar besser
Klingt ein bisschen unheimlich, ja, auf jeden Fall. Aber darin liegt natürlich auch ein enormes Potenzial für uns und für die Unternehmen. Bisher ist AGI nur ein theoretisches Ziel in der KI-Forschung, aber eben extrem spannend und deswegen beschäftigen wir uns damit. Vor der Sendung konnte ich mich darüber unterhalten mit Professor Hubertus Barth. Er ist Geschäftsführer des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Ich habe ihn gefragt, wie müssen wir uns das denn jetzt mal in der Praxis vorstellen? Also was kann denn eigentlich eine allgemeine künstliche Intelligenz in so einem Betrieb leisten, was eine in Anführungszeichen normale KI heute noch nicht kann?
Vor allem wird sie breiter aufgestellt sein und nicht nur spezifische, vorgegebene oder vom Menschen dann konkret gesteuerte Aufgaben übernehmen, sondern ein größeres Maß an Selbstständigkeit haben. Man kann sich das vorstellen, dass eine KI einen Job genauso gut machen kann wie entsprechend ausgebildete Angestellte, ne, in bestimmten Bereichen. Oder es gibt Tests, dass eine KI in der Lage ist, einen IKEA-Karton aufzumachen und selbstständig aufzubauen. Ne, also mit dem entsprechenden Robotik natürlich dann dahinter. Wir sehen, dass es einfach ein großes Fantasiepotenzial auch gibt, was da alles gemacht werden kann, was es dann wirklich wird und wie sich das in der Praxis umsetzen lässt und wo die Restriktion auch ist, das wird man dann sehen. Die Gefahr bei solchen Themen ist immer, dass es riesige Erwartungen gibt und man dann sehr genau sortieren muss, was dann wirklich geht und was nicht.
Lässt sich denn schon in irgendeiner Form sagen, mit welchem Produktivitätsgewinn wir da perspektivisch rechnen können? Also verändern sich dann Projekte in der Zeitdauer, also sind die schneller zu realisieren, sinken vielleicht auch Stillstände im Betrieb oder verändern sich dann Material- und Energiekosten?
Was wir bisher mit den normalen künstlichen Intelligenzen haben, ist ja, dass wir schneller werden, dass wir effizienter werden können, dass wir besser Ressourcen planen können, weniger Leerlauf beispielsweise haben in Prozessen. Und das würde sich durch solche Erweiterungen nochmal beschleunigen. Beispiel in der Kreation, wie Bilder heute viel stärker durch KI produziert werden, schneller sind und wir sehen immer noch Fehler und man sieht es denen an, dass es KI ist, wenn man genau hinguckt, bei manchen schon nicht mehr so richtig. Und je besser KI wird, desto weniger ist das dann unterscheidbar, je näher kommen die an menschliche Ergebnisse oder sogar darüber hinaus. Wie sehr produktivitätswirksam das ist, hängt natürlich davon ab, wie gut wir das einsetzen. Wie gut das wird, wie gut wir das einsetzen und wie schnell wir darin sind. Wir werden sicherlich auch darin schneller werden müssen als bisher bei der Einführung und Anwendung der fast schon klassischen KI.
Da frage ich mich natürlich auch, wie ist das denn hier in Deutschland, wie ist das hier in NRW, wo stehen wir denn da eigentlich? Also da wird wahrscheinlich die künstliche Intelligenz in Teilen eingesetzt, aber man ist da noch sehr mit beschäftigt. Also wären die Betriebe überhaupt bereit, sowas wirklich Bahnbrechendes einfach mal so zu implementieren?
Ich glaube, die Unternehmen werden dann irgendwann, wenn es das gibt, nicht vor der Frage stehen, ob sie das implementieren wollen oder nicht, sondern es wird dann passieren müssen, weil der Wettbewerbsdruck natürlich da ist. Wenn man selber neue Technik nicht anwendet, die Fortschritte, die man damit erreichen kann, nicht erreicht, dann werden andere das tun und dann fällt man im Wettbewerb zurück und riskiert im Zweifel das eigene Unternehmen. Und man sieht das jetzt in Deutschland, in NRW auch. Wir sind nicht die Vorreiter bei den großen grundlegenden Modellen, aber wir sind gut darin und werden immer besser darin in der Anwendung, also KI, Technologie auf industrielle Prozesse, mit industriellen Prozessen zu verbinden, mit Engineering-Know-how zu verbinden. Das braucht seine Zeit. Das muss eigentlich schneller gehen und das wird noch schneller gehen müssen, wenn die nächste Welle dann kommt. Also wenn wir tatsächlich zu einer allgemeinen KI kämen.
Haben wir denn Startups, Unternehmen, Forschungseinrichtungen, die an einer allgemeinen künstlichen Intelligenz gerade forschen, die da was entwickeln hier in Deutschland oder sogar in NRW?
Wir haben eine ganze Reihe von KI-Unternehmen, aber der Fokus liegt natürlich stark in der Anwendung und Verbesserung dessen, was es jetzt gibt und in der Adaption der bisher bestehenden KI-Grundlagen auf die Industrie. Die großen Vorreiter, was allgemeine künstliche Intelligenz angeht, sind dann eher nicht hier. Und das ist so das Risiko, dass der Trend dann aus den USA oder aus China kommt, mit einem ganz anderen Wertehintergrund, mit einem ganz anderen ethischen Anspruch oder ethischen Standards. Und wir dann als Europa, als Deutschland hinterher gucken und versuchen, das irgendwie wieder einzufangen.
Haben wir denn überhaupt eine Chance, bei diesem Wettrennen mitzumachen? Also haben wir denn überhaupt zum Beispiel die Energieinfrastruktur, um dann mit solchen riesigen Rechenmodellen arbeiten zu können? Also kann Deutschland da überhaupt noch mitmachen?
Ja, wir müssen die Voraussetzung dafür schaffen, dass das geht. Und wir sehen im Augenblick, dass Rechenzentren aufgebaut werden. Wir werden auch darauf achten müssen, dass wir entsprechende Energie bereitstellen zu Preisen, die vertretbar sind. Das ist wahrscheinlich weniger ein Mengenproblem, sondern kann dann auch ein Preisproblem sein. Aber die Frage stellt sich eigentlich nicht, ob wir in diesem Wettbewerb mitmachen wollen oder nicht, weil er wird da sein. Und dann, der ist jetzt schon da bei der Einführung von KI. So, und wenn wir da nicht mitmachen, dann werden wir wirtschaftlich ganz stark zurückfallen. Und das wollen wir nicht.
Gehen Sie davon aus, dass wir in den nächsten Jahren sowas sehen werden wie eine allgemeine künstliche Intelligenz?
Ich glaube, dass wir immer wieder Fortschritte haben werden. Und dann wird man darüber reden, was genau man denn dann als allgemeine künstliche Intelligenz bezeichnet. Ich glaube jetzt nicht, dass wir irgendwann das Computerprogramm haben werden, was alle unsere Probleme löst. Das ganz bestimmt nicht. Also diese Science-Fiction-Vision teile ich nicht. Aber wir werden weiter rasanten Fortschritt sehen mit KI, allgemeiner KI, aber auch anderen Themen wie Quantencomputing beispielsweise, wo auch Rechenleistung viel, viel größer werden wird und man dann gucken muss, wie man das nutzen kann.
Also da müssen wir uns wohl noch ein bisschen überraschen lassen, ob sie mal kommt, die allgemeine künstliche Intelligenz, die dann auch unsere Wirtschaft nach vorne bringen könnte. Vielen Dank, Hubertus Barth, Geschäftsführer des Instituts der Deutschen Wirtschaft hier auf WDR 5. Das ist eine Sache, die kommt wirklich fast täglich vor. Hersteller rufen Lebensmittel aus dem Handel zurück. Die müssen dann wieder aus den Supermarktregalen rausgenommen werden. Und die Verbraucher, die sie gekauft haben, sollten sie auch zurückbringen oder entsorgen, weil diese Lebensmittel zum Beispiel gesundheitsgefährdende Stoffe enthalten. Also von Glassplittern bis hin zu Krankheitserregern wie EHEC. Und da gab es in der Vergangenheit auch immer mal wieder dramatische Fälle, sogar mit Toten, weil abgepackter Salat oder auch mal eine Zwiebel mit Wurst kontaminiert gewesen sind. Das ist natürlich besonders gefährlich, wenn wir über gefährdete Gruppen reden, also kranke Menschen, alte Menschen, schwangere, kleine Kinder. Und deshalb ist die aktuelle Meldung besonders brisant. Der französische Lebensmittelkonzern Danone ruft in Deutschland bestimmte Chargen seiner Babynahrungsmarke Aptimil zurück, weil darin ein Giftstoff nachgewiesen worden ist. Frank Wörner ist bei mir aus unserer Wirtschaftsredaktion. Frank, über was für ein Produkt reden wir da genau? Ich vermute mal, ist das so Babymilch in Pulverform?
Ja, genau, das ist Babymilch in Pulverform. Es gibt auch noch andere Rückrufe. Das betrifft nämlich nicht nur Danone mit Aptamil, sondern eben auch Nestle. Da hat das schon vor ein paar Wochen angefangen. Da sind vor allem auch so diese Babymilchpulver dabei. Aber es gibt auch, habe ich gesehen, so Tetrapacks, wo das dann offenbar schon aufgelöst ist. Und also bei Nestle, bei Danone war es eben Aptamil und bei Nestle wird es unter Beba oder Alfamino verkauft, eben wegen möglicher Verunreinigungen, die von Bakterien verursacht worden sind.
Das kann ja erstmal viel bedeuten. Was könnte denn konkret passieren, wenn jetzt Kinder diese Babymilch schon getrunken haben?
Also es geht um Durchfall und Erbrechen. Da ist ein Stoff drin, der nennt sich Cereolit. Das ist ein Giftstoff, der eben von diesen Bakterien gebildet wird, die in vielen Lebensmitteln drin sind, aber eben nicht immer diesen Stoff offenbar bilden. Das Problem natürlich gerade bei Säuglingen ist, dass der Körper zum einen noch nicht so gut entgiften kann und zum anderen Durchfall, Erbrechen ist bei kleinen Kindern natürlich immer gefährlich, weil die halt so wahnsinnig viel Flüssigkeit verlieren. Also das sind die Sachen, die da im Raum stehen.
Mhm. Hier in Deutschland gab es schon Fälle, die bekannt sind?
Ja, also die Organisation Foodwatch hat betroffene Eltern aufgerufen, dass sie sich mal melden sollen, ob sie da irgendwas hatten. Und sie zitieren einen Vater von Zwillingen. Die hätten im Dezember über 2-3 Wochen immer wieder gewürgt und sich übergeben. Und dann haben sie eben eines der Produkte, das da jetzt auch im Raum steht, weggelassen. Plötzlich ging es den Babys besser. Das war noch vor diesen offiziellen Rückrufen. Ob jetzt tatsächlich dieses Cereolit dafür verantwortlich war, lässt sich nicht klären, zumal der Vater, der sich da gemeldet hat, wohl auch anonym geblieben ist.
Klingt trotzdem natürlich schlimm. Wie ist es denn, kann man sagen, welche Dimension hat jetzt dieser Rückruf von Danone mit diesen Produkten?
Das ist schon eine ziemlich große Nummer, so wie ich das sehe. Also den Anfang hat Nestle gemacht, der Schweizer Lebensmittelkonzern. Die haben in ein paar Ländern eben Babynahrung zurückgerufen. Dann kamen zwei französische Konzerne dazu, Lactalis und Vitagermin, sind in Deutschland nicht so präsent. Jetzt eben auch Danone mit dem Rückruf in Deutschland. Die Dimension scheint relativ groß zu sein. Das hieß zwischendurch mal was von 60 Ländern weltweit, wo es den Rückruf gab. Und in Frankreich ermittelt jetzt sogar die Justiz, nachdem da tatsächlich zwei Säuglinge gestorben sind, ob da tatsächlich diese Babynahrung irgendeine Rolle gespielt hat. Sie sagen, das Gesundheitsministerium in Paris sagt, es gibt da bisher keinen Beleg für, dass das wirklich daher kam, diese beiden Todesfälle. Aber die Organisation Foodwatch hat das alles kritisiert, sagt Unternehmen wie Nestle und Danone und auch die zuständigen Behörden in Frankreich, die hätten die Eltern zu spät gewarnt und deswegen hat Foodwatch in Frankreich jetzt auch Klage eingereicht.
Ich habe es ja gerade schon kurz angesprochen, solche Rückrufe passieren fast täglich. Wie ist es mit der Information darüber? Wir sprechen natürlich jetzt gerade über diesen Fall, aber kommt das immer bei den Verbrauchern an?
Ja, das ist das Problem. Es gibt das Portal lebensmittelwarnung.de, da kann ich selber nachgucken, was drin ist. Da tauchten heute zum Beispiel auch eine Salami, ein Rotwein und sowas auf. Aber ich muss mich aktiv informieren. Es gibt aber auch eine App davon, da kann ich mich zumindest bepushen lassen, wenn irgendwas Neues auftaucht. Und ansonsten sieht man das schon mal in Supermärkten, dass da so ein Aushang ist. Aber so der direkte Fluss, man weiß ja nicht, an wen es gegangen ist. Das ist schon ein bisschen schwierig oft.
Dankeschön. Frank Wörner aus unserer Wirtschaftsredaktion. Ist der neue Dokufilm über die First Lady der USA, Melania Trump, 75 Millionen US-Dollar wert? So viel lässt zumindest Amazon-Chef Jeff Bezos dafür springen. Antworten gleich Investor, das ist unser Kulturmagazin, nach den Nachrichten mit Rebecca Link. Ich bin Nico Rau, schönen Tag.
Seit der Geburt des Plastikzeitalters haben wir grob geschätzt 9,9 Milliarden Tonnen Plastik produziert.
WDR 5 Quarks erzählt vom Fluch und Segen des Plastiks.
Wie emsige Ameisen erschaffen wir immer mehr und mehr Kunststoff.
Die Bilder von Tieren, die an Plastikmüll verendeten oder von Plastikmüllinseln in den Ozeanen. Das Wissen um Mikroplastik in der Luft und in uns selbst. Das ist die eine Seite. Andererseits
schon mal versucht, eine Hüftprothese zu schmieden, eine Zahnbürste zu schnitzen.
Über das Plastik. Quarks. Heute ab 15 Uhr im Radio. Und jederzeit in der WDR 5 App.
Weich und bequem? Na klar.
Hart und haltbar? Bitteschön.
Elastisch und reißfest? Da ist es.
Mit Reden, mit Fühlen, mit Erleben. WDR 5.
Es ist 14 Uhr. WDR aktuell.
Die Nachrichten mit Stefan Fries. Guten Tag. Der NRW-Landtag hat beraten, wie die Kinderbetreuung neu geregelt werden kann. Familienministerin Schäfer will unter anderem, dass der Kita-Alltag in Nordrhein-Westfalen für alle Beteiligten flexibler wird.
Wir wollen aber auch, dass Eltern morgens nicht mit bangem Blick aufs Handy schauen müssen, ob die Erdmännchengruppe heute geschlossen ist. Wir wollen, dass Erzieherinnen und Erzieher und alle Beschäftigten im Kita-System gut arbeiten können.
Wie genau das Kita-System flexibler werden soll, erklärt Susi Makarewitsch, WDR-Landespolitik.
Gibt es Personalengpässe in den Kitas, können jetzt länger größere Gruppen gebildet werden. Es soll auch in Kern- und Randzeiten unterschieden werden. In den Kernzeiten von mindestens 5 Stunden am Tag sollen vor allem Erzieherinnen die Kinder betreuen, sodass dann auch Raum und Zeit für eine spezielle Förderung oder für Bildung sein kann. In Randzeiten, zum Beispiel wenn die Kinder geholt und gebracht werden, können vermehrt Assistenzkräfte die Kinder betreuen.
Genau dagegen haben in Düsseldorf vor dem Landtag Erzieherinnen und Erzieher demonstriert. Sie haben die Sorge, dass so die Qualität sinkt. Frauen sollen davor geschützt werden, dass ungewollt intime Fotos und Videos von ihnen gemacht werden. NRW und Niedersachsen haben eine Initiative in den Bundesrat eingebracht. NRW-Justizminister Limbach beklagt, dass bestimmte Aufnahmen bisher noch erlaubt sind.
Wenn in sexueller Motivation das bekleidete Gesäß einer Frau fotografiert wird, ist das nicht strafbar. Wenn unbekleidete Frauen in einer öffentlichen Sauna von einem unbekannten Mann gefilmt werden, ist das nicht strafbar.
Ein Auslöser für die Initiative war der Fall einer Joggerin aus Köln. Ein Mann hatte ihren bekleideten Hintern gefilmt. Limbach beklagt, dass das nicht strafbar ist und die Täter die Fotos behalten dürfen. Der Bundesrat berät jetzt über eine entsprechende Initiative, mit der die Bundesregierung aufgefordert werden soll, Lücken im Strafrecht zu schließen. Die Bundesländer verlangen außerdem ein härteres Vorgehen gegen Sozialleistungsbetrug. Der Bundesrat hat einem Antrag von NRW zugestimmt. Darin heißt es, kriminelle Banden würden systematisch Bürger aus Südosteuropa in Schrottimmobilien unterbringen und deren Sozialleistungen kassieren. Jetzt muss die Bundesregierung auch auf diese Initiative des Bundesrats reagieren. Am Montag fallen in vielen Städten in NRW Busse und Stadtbahnen aus. Die Gewerkschaft Verdi hat in den laufenden Tarifverhandlungen zu Warnstreiks aufgerufen. Betroffen sind unter anderem Köln, Bonn, Düsseldorf, Münster, Essen, Dortmund und Bielefeld. In Aachen wird nicht gestreikt. Die Züge der Deutschen Bahn fahren am Montag normal, dazu gehören auch die S-Bahnen. Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev hat das Halbfinale der Australian Open verloren. Er unterlag dem Spanier Carlos Alcaraz in 5 Sätzen. Alcaraz zieht damit ins Finale ein. Das Spiel in Melbourne dauerte fast 5,5 Stunden. Damit hat Zverev eine weitere Chance auf seinen ersten Titel bei den 4 wichtigsten Tennisturnieren der Welt vergeben.
WDR aktuell aus der Region.
In Dortmund ist für den Nachmittag eine pro-kurdische Demonstration angekündigt. Dazu werden rund 10.000 Teilnehmende in der Innenstadt erwartet. Die Polizei rechnet mit erheblichen Verkehrsstörungen. Katrin Jaspar, WDR Dortmund.
Start der Demonstration ist um 17 Uhr. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die westliche Innenstadt am Nachmittag zu umfahren. Hintergrund der Demonstration sind die Angriffe der syrischen Übergangsregierung auf Kurden in Nordsyrien. Schon in den vergangenen Wochen hatte es unter anderem in Dortmund und Hagen pro-kurdische Demonstrationen gegeben. Die waren überwiegend friedlich verlaufen.
Das war WDR aktuell. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen, trocken und freundlich. Am Abend breiten sich von Belgien her neue dichte Wolken aus, die vereinzelt etwas Regen bringen. In Brilon höchstens -1 Grad, in Ibbenbüren +2 und in Bonn -4 Grad. Das Wochenende ist wieder unbeständiger mit Regen oder Schneeregen, nachts in Höhenlagen mit Schnee, morgen -1 bis +10 Grad, am Sonntag -9. Am Montag viele Wolken, aber nur selten Regen, zwischendurch mal mehr, mal weniger Sonne, -4 bis +7 Grad. Die Zeit 14:04 Uhr. WDR 5, die Verkehrslage. A1 Münster Richtung Dortmund. Zwischen Ascheberg und Hamm-Bergkamen etwa 10 Minuten +3 Kilometer Stau. A3 Köln Richtung Arnheim. Zwischen Kreuz Oberhausen West und Kreuz Oberhausen etwa 10 Minuten +6 Kilometer Stau. A33 Osnabrück Richtung Bielefeld. Zwischen Osnabrück-Fledder und Hilter am Teutoburger Wald etwa 15 Minuten +7 Kilometer stockender Verkehr. A57 Köln Richtung Nimwegen. Zwischen Bovard und Kreuz Moers etwa 30 Minuten +15 Kilometer Stau. Und folgende Autobahnen sind wegen Bauarbeiten gesperrt. Die A40 Duisburg Richtung Essen zwischen Kreuz Duisburg und Kaiserberg bis Montag früh und die A52 Düsseldorf Richtung Essen zwischen Kreuz Breitscheid und Kettwig bis Mittwoch.
WDR 5 Westart. Aktuelles aus der Kultur.
Heute mit Rebecca Link. Schön, dass Sie da sind. Die letzte Westart vom Wochenende. Das bedeutet, wir haben Unterhaltendes für Sie natürlich geplant. Zum Beispiel würden wir Sie gerne auf ein Konzert schicken. Dazu später mehr. Und wir haben auch ein Buch für Sie, das sich aussetzt mit der modernen Kommunikationsform Sprachnachricht. Da haben Leute ja ganz unterschiedliche Verhältnisse zu. Kommen wir später dazu, das Thema ein wenig zu vertiefen. Ja, und dann gibt es die Sache mit den aktuellen Ereignissen auf der Welt, über die man sich natürlich immer über seriöse Nachrichtenkanäle informieren kann und das auch tun sollte. Es gibt aber natürlich in einer modernen popkulturellen Welt auch andere Arten, sich mit aktuellen Ereignissen auseinanderzusetzen. Das, was im Iran seit einigen Wochen nämlich passiert, ist zum Beispiel Gegenstand einer israelischen Serie, Teheran heißt die. Und die schauen wir uns gerade im Hinblick auf die aktuellen Entwicklungen im Iran in dieser Ausgabe der Westart mal etwas genauer an. All das und mehr heute hier bei uns. Schön, dass Sie da sind.
But I can't act a different way than what.
Me If You Can, so heißt der Song von Tokunbo, den wir gerade gehört haben. Das ist eine deutsch-nigerianische Songwriterin und Sängerin. Und hier ist die Westart. Heute Abend, da startet in 27 Ländern eine Dokumentation in den Kinos. Über die gab es schon im Vorfeld viel internationale Debatte. Die hat sehr viel Geld gekostet. Der Tech-Konzern Amazon hat den Film produziert. Und interessanterweise scheinen ihn bis jetzt nicht so wahnsinnig viele Leute sehen zu wollen. Melania heißt der Film. Es ist ein Film über die jetzige amerikanische First Lady. Der Film hat Melania Trump bei den Vorbereitungen zu Donald Trumps zweiter Vereidigung als US-Präsident im Januar 2025 begleitet. Gestern wurde der Film im von Donald Trump ja neu nach sich selbst umbenannten Trump Kennedy Center gezeigt in Washington. Unsere Kolleginnen und Kollegen in Washington